Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Wenn Sie schon immer wissen wollten, warum Frühgeborene einer Habilitation bedürfen und welche Möglichkeiten der Rehabilitation für kranke Neugeborene existieren, dann sind Sie hier richtig. Also herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, ein heutiger Gast, Dr. Dirk Faas von der Bavaria-Klinik Czechwitz-Kreischer. Lieber Herr Faas, ich freue mich sehr, Sie heute beim NeoCast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich die Gelegenheit habe, an Ihrem Podcast teilzunehmen.
Ja, gemeinsam wollen wir heute unseren Hörern und Hörerinnen einige Einblicke in das Thema Rehabilitation früh und kranker Neugeborener geben. Aber bevor wir anfangen, wie immer eine kurze Vorstellung meines Gastes. Sie sind nach dem Abitur zunächst kurz in die USA gegangen, habe ich gehört. Und dann haben Sie angefangen, Chemie und Kunst zu studieren, bevor Sie in Erlangen das Medizinstudium abgeschlossen haben. Und dann führten Sie Ihre Wege nach Karlsruhe, später auch nach Gießen. Sie sind da Facharzt für Kinderheilkunde und Neonatologe und pädiatrische Intensivmediziner geworden. Und jetzt sind Sie seit knapp 10 Jahren Chefarzt an der Klinik Bavaria in Czechwitz, beziehungsweise Kreischer, was in der Nähe von Dresden ist. Eine interessante Vita. Habe ich was vergessen, was für Sie noch von Bedeutung ist?
Nee, so im Groben, denke ich, haben Sie alles umrissen. Wenn man so mich verstehen möchte, ist es vielleicht noch interessant, dass ich in Gießen neben der Neonatologie mich noch sehr viel mit der Pränatalberatung beschäftigt habe und dort mit dem Fetalchirurg, das war damals der Professor Kohl, und dem Professor Roland Axfliedner, uns sehr engagiert hatten in der Betreuung von Feten an der Grenze der Lebensfähigkeit, was sicherlich auch für den späteren Perspektivwechsel durchaus von Bedeutung gewesen ist.
Ja, das ist spannend, das wusste ich noch nicht. Das ist sehr interessant. Okay. Und da kommt gleich der Übergang zu meiner ersten Frage eigentlich. Ich immer zur Einstimmung frage ich meine Gäste nach einem Erlebnis aus ihrer beruflichen Tätigkeit, das für sie eventuell besonders überraschend war oder sie besonders geprägt hat. Haben Sie da auch eins mitgebracht?
Ja, ich habe jetzt mal so eins an der Grenzzone genommen. Also warum ist der Neonatologe nicht mehr Neonatologe? Und ich kenne ja durchaus auch einige andere aus unserem Metier, die letztendlich in andere Regionen gewechselt sind, also zum Beispiel ins STZ oder den Neuropädiater noch gemacht haben, und das wird auch schon seinen Grund haben. Und ein so ein Ereignis, an das ich mich erinnern kann, das so die Begrenzung und Folgen der Neonatologie vielleicht widerspiegelt, ist, dass ich im Rahmen der Nachsorgesprechstunde mal so eine Mutter gesehen habe mit dem Frühgeborenen der 24-plus Schwangerschaftswoche. Das Kind war damals so der letzte Termin, 2 Jahre alt, es war lauffähig, Gott sei Dank nur gering entwicklungsverzögert und in der Untersuchung sehr munter und aktiv. Da hat man sich dann darüber gefreut, dass das Kind so gut aufmerksam war und mitmachen konnte und nicht irgendwie schlafbedürftig war oder irgendwelche anderen Dinge tat. Da habe ich gedacht, toll, was für ein tolles Kind. Und dann hat die Mutter noch einen zweiten Termin gehabt, 3 Stockwerke über der Nachsorgesprechstunde, Stockwerk, und stand dann am Fahrstuhl. Und ich bin noch vorbeigegangen dann, weil die Sprechstunde zu Ende war, und habe das Kind am Fahrstuhl gesehen. Das Kind hat alle 2 Sekunden auf den Knopf gedrückt, ist 50 Mal um die Mutter herumgerannt und hat die Zeichen eines ausgeprägten ADHS gezeigt. Und dann habe ich die Mutter gefragt, ob das denn immer so sei. Dann hat sie gesagt, naja, heute ist noch einer der wirklich guten Tage. Und die Herausforderungen, die eigentlich auch erfolgreiche Neonatologie neurologisch vielleicht bieten kann, sind so in dem Beispiel wirklich offensichtlich geworden, dass es mit dem Tag der Entlastung, mit dem Tag der Nachsorge nicht zu Ende ist, sondern dass die Eltern mit den Folgen der Neonatologie, auch wenn sie erfolgreich war, noch ein Leben lang zurechtkommen müssen und dass das noch Besonderheiten bietet. Und das war vielleicht eines der Ereignisse, das mir klar gemacht hat, dass es zwar mit der Neonatologie eine ganz tolle Sache ist, wenn man Menschen zum Leben verhelfen kann, auf der anderen Seite man aber auch den ganzen Rattenschwanz, der sich daraus ergibt, immer mit bedenken muss, wenn man solche Patienten behandelt.
Da würde mir gleich nach dem ersten Ausspruch, was für ein Kind, der Ausspruch einfallen, was für eine Mutter, ne, die damit klarkommt, oder was für Eltern, die damit klarkommen.
Ja, das Interessante ist, es bleibt ja immer an den Müttern hängen, gell, die, auch die ganze Eindämmung dieser Kinder, weil der Vater tagsüber arbeiten geht. Auch wenn sie gut drauf sind, ne.
Und das war auch so ein bisschen Motivation für Sie, in die Rehabilitation einzusteigen, ja?
War mit einer der Gründe. Also ich hatte wie es halt so üblich ist, im Rahmen der Neonatologie auch angefangen, mich mit dem Thema der sozialmedizinischen Nachsorge auseinandersetzen zu müssen. Das war gerade die Zeit, wo die Umsetzung der GBA-Richtlinien das erfordert hat. Und der Aufbau hat auch nochmal klar gemacht, was brauchen wir denn dafür, welche Elemente der Nachsorge sind denn wichtig für die Patienten und die Angehörigen. Und das war noch ein, also neben diesem Erlebnis aus der Nachsorgesprechstunde, vielleicht noch ein zweites Item, das mir klar gemacht hat, dass das multidisziplinäre Arbeiten mit der Berücksichtigung verschiedener Problemzonen vielleicht ein interessantes Arbeitsfeld wäre.
Und man muss ja ehrlicherweise sagen, das Thema Rehabilitation für früh oder auch kranke Neugeborene ist ja noch immer keine Selbstverständlichkeit. Und wenn ich da so an die späten 90er Jahre denke, wo ich angefangen habe, gab es eigentlich kaum Angebote für solche Unterstützung von früh und kranken Neugeborenen. Wie sieht die Situation heute aus? Wie würden Sie das einschätzen?
Unterschiedlich. Also das Thema Rehabilitation, also wenn Sie jetzt in eine Region gehen, die kein gut bekanntes Angebot hat, also wenn wir jetzt zum Beispiel einfach mal, was weiß ich, Freiburg nehmen oder so, oder Tübingen, dort gibt es keine ortsnahen rehabilitativen Angebote für das Säuglingsalter. Dort hat man versucht, andere Wege zu gehen. Also die Erkenntnis, dass Leistungen derart notwendig sind zur Befähigung der Eltern oder zur Optimierung der neurologischen Entwicklung von ehemaligen Frühgeborenen oder kranken Neugeborenen, diese Erkenntnis, glaube ich, ist auch sowohl in der Wissenschaft gut angekommen, als auch im alltäglichen Denken der Neonatologen. In der praktischen Umsetzung, wie gesagt, die meisten versuchen das entweder in den Akutklinikaufenthalt zu integrieren, so wie sie das auch in Dresden tun oder wie vielleicht auch diese gesamte NITCAP-Idee in Heidelberg das widerspiegelt, dass man diese Elemente der Befähigung der Eltern für die Zeit nach der Entlassung im Sinne einer Frühintervention in die Schulungselemente während des stationären Aufenthalts übernimmt. Andere lagern das aus und haben eben zum Beispiel die Angebote der SDZ beträchtlich ausgebaut. Da mag zum Beispiel die Uniklinik in München als Beispiel dienen, die ja da in der Kooperation mit dem SDZ bezüglich der Frühgeborenen auch neue Wege beschritten haben. Und einen Teil der Angebote, die wir vielleicht machen, ambulant erbringen im Rahmen der SDZ und einer sehr aufgebohrten SDZ-Betreuung. Also auch das ist eine Möglichkeit. Spezifische Angebote für eine stationäre Frühintervention unterhalb des ersten Lebensjahres sind allerdings kaum vorhanden und es ist weder selbstverständlich noch ein Regelangebot und orientiert sich eigentlich vorrangig an einzelnen Rehabilitationskliniken, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben. Es gibt ja auch keine Standards und keine standardisierten Strukturen, keine Vorschriften bei den Kassen, die Leistungsangebote definieren, die notwendig sind, um solche Leistungen erbringen zu können. Insofern ist da, glaube ich, noch ein bisschen Nachholbedarf. Und der Unterschied zu den 90er Jahren liegt hauptsächlich darin, dass A, das bekannt ist und B, verschiedene Wege gesucht wurden, diesen Bedarf zu decken auf unterschiedliche Art und Weise.
Wir haben ja in der Vergangenheit uns schon öfter darüber unterhalten, dieser Begriff Rehabilitation, ne, ist ja eigentlich nicht ganz korrekt für die Kinder, die Sie betreuen, weil das ist ja eigentlich so ein Zustand zu erreichen, der vorher schon mal existiert hat. Wir müssten ja eigentlich eher Habilitation sprechen, ja, ne?
Das ist im akademischen Umfeld immer ein bisschen schwierig.
Ja, genau.
Aber eigentlich, also wenn man das vom Wortstamm her nimmt, von dem, was die guten Menschen sich damals gedacht haben, dann ist es auf jeden Fall eher eine Habilitation, weil ja das Kind befähigt werden soll, neue Dinge zu erlernen, die zwar auf dem Entwicklungshorizont dran wären und dran sind, aber das Kind natürlich vorher noch nicht können konnte. Insofern ist es kein Zurück zu, sondern ein Vorwärts zu.
Aber ich glaube, manchmal so im Gespräch mit manchen Neonatologen erlebe ich das doch immer noch, wenn ich erzähle, welches tolle Angebot wir haben mit ihnen, dass wir die Kinder zu ihnen schicken können, dann ist manchmal doch so ein bisschen das fehlende Verständnis da, wo die sagen, naja, wir haben ja ein SPZ oder wir machen auch sozialmedizinische Nachsorge. Was wären Ihre Argumente so ein bisschen, warum nach dem stationären Aufenthalt bei Ihnen nochmal stationär was?
Das ist eine berechtigte Frage, muss man sagen, weil die emotionalen und familiären Strukturen natürlich schon beeinträchtigt werden durch eine Verlängerung des stationären Aufenthaltes. Also den Neonatologen, der die Frage stellt, kann ich gut verstehen. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn anders, als was ambulant geht? Der große Vorteil ist natürlich, dass wir verschiedene Kompetenzen poolen können und parallel abarbeiten. Ein Teil der Patienten bringt noch intensivmedizinische Aufgabenstellung mit, zum Beispiel irgendeine Sorte von mechanischer Atemhilfe oder eine Trinkschwäche mit Sondenpflichtigkeit. Mhm. Kann man natürlich alles ambulant machen, aber wir wissen ja gerade bei den Frühgeborenen, dass das vorübergehende Unterstützungsbedarfe sind, die nicht langfristig bestehen bleiben und das Ziel natürlich auch klar ist, diese Dinge loszuwerden. Wir können parallel damit umgehen und wir können aber auch die neurologische Förderung in einem sehr viel intensiveren Umfang machen, als es im ambulanten Setting oder auch im akutstationären Setting möglich ist. Also die Anzahl der verschiedenen Therapierichtungen, ob das jetzt Physiotherapie, Ergotherapie, Musiktherapie, Logopädie, psychologische Unterstützung für die Angehörigen Sehfrühförderung zum Beispiel oder auch spezielle Förderung der akustischen Wahrnehmung oder Vibration, das sind Dinge, die wir parallel zu den anderen Aufgaben leisten können. Deshalb ist es vielleicht auch sinnvoll, die Patienten, bevor die, also wenn man den gesamtstationären Aufenthalt nicht zusätzlich verlängern möchte, die, sobald es die Kriterien erlauben, eben in die Rehabilitation verlegt, damit die neurologischen Aufgabenstellungen parallel zu den letzten intensivmedizinischen Abbau-Notwendigkeiten ergänzt werden können. Das Zweite, was wir noch machen, ist, obwohl das ja auch bei Ihnen in der Klinik und den meisten größeren Level-1-Neonatologien ja auch jetzt sehr konsequent gemacht wird, ist die Anleitung der Eltern. Aber das gelingt ja nur in dem Umfang, in dem es die räumlichen Strukturen zulassen. Gibt es Roaming-In-Einheiten in den einzelnen Level-1-Zentren? Wenn ja, in welchem Umfang können die genutzt werden? Können dort alle durchlaufen, bevor sie nach Hause gehen? Ist dort eine Kombination aus Intensivmedizin und Roaming-In möglich? In einzelnen Zentren geht es. Also wenn man jetzt das Salzburg als Beispiel nimmt, da ist ja schon die sehr früh geboren mit ihren Eltern im Zimmer. Kunst, ja. Also es gibt da durchaus auch Beispiele, dass man das da machen kann, aber das ist natürlich nicht in der Breite so. Da müssen ja auch die baulichen und organisatorischen Voraussetzungen gegeben sein. Und wir können eben diese Dinge parallel ableisten. Also, und wir können noch die Vorbereitung für die ambulante Versorgung, die ja für den Neonatologen auch ein schwieriger Aspekt ist, also muss ich jetzt die Pflegedienst organisieren? Was mache ich mit dem Pflegegrad oder einem Schwerbehindertenausweis? Wie ist es mit dem Fahrgeld zu regeln für die Eltern? Das sind alles Aspekte, die hier parallel zu den anderen Aufgabenstellungen gut abgearbeitet werden können, unter kompetenter Leitung von Neonatologen und eigentlich auch einer ganzen Menge noch von zusätzlichen Konsiliarärzten. Also da haben wir einen Augenarzt, einen Kinderkardiologen, einen Kinderchirurgen, einen Pet-Audiologen im Angebot, die eigentlich auch Frühchen oder kranke Neugeborene spezifischen Aufgabenstellungen noch mit annehmen können und dort den Eltern unter Umständen auch in der Folge zusätzliche ambulante Termine nach der Entlassung ersparen können.
Ich glaube, einen Satz, den Sie gesagt haben, den bringe ich auch mal als Argument oder auch als Argument nicht nur mit Kollegen, sondern mit den Eltern, wo ich sage, die medizinische Behandlung, da sind wir, intensivmedizinische, sind wir die Spezialisten, aber irgendwann tritt die eher in den Hintergrund und die Neurounterstützung tritt mehr in den Vordergrund. Und wenn man da eben nicht wartet, bis die medizinische Behandlung beendet ist, um dann das andere zu machen, sondern sagt, okay, ein Teil der medizinischen Behandlung kann bei Ihnen erfolgen und dann überwiegt sozusagen diese unterstützende rehabilitative Behandlung, die liegt bei Ihnen. Damit können wir die Gesamtliegezeit nur minimal verlängern oder verlängern wir nur minimal. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch im Gespräch mit Kollegen oder so, dass man nicht wartet, jetzt ist es fertig, jetzt könnte es nach Hause gehen und jetzt geht es zu Ihnen, sondern schon ein bisschen vorher.
Da mögen vielleicht die zwei letzten Kinder, die wir aufgenommen haben, als Beispiel dienen. Die sind beide korrigiert 6 Wochen alt. Das eine ist ehemalige 22 plus und das andere 26 plus mit ausgeprägten Zerebralschaden aufgrund frühgeburtlichkeitsbedingter Komplikationen. Und das sind beides Kinder, die hätten eigentlich auch schon 6 oder 8 Wochen früher kommen können. Und dann wären sie vielleicht jetzt schon im lastfähigen Zustand, weil wir ja auch, selbst wenn der Aufwand anhaltend hoch bleibt, wir natürlich auch Kinder mit hohem Unterstützungsbedarf in das ambulante Setting überführen können. Also wir haben ja auch Kinder mit Tracheostoma, maschineller Heimbeatmung, die wir entlassen mit allem drum und dran.
Ich glaube, wir haben bisher immer sehr viel über diese Frühgeborenen gesprochen. Eine zweite Gruppe, wo ich das auch für unheimlich wichtig erachte, sind die Kinder mit einer hypoxischen ischämischen Enzephalopathie. Also die haben ihre Hypothermiebehandlung, haben sozusagen die beste medizinische Behandlung schon erhalten. Aber da sollte es eigentlich Standard sein, noch eine anschließende Unterstützung zu bekommen für die spätere Entwicklung, oder?
Also wir sind natürlich überzeugt, dass das so ist, das ist ja klar. Wobei natürlich immer die Frage ist, wie homogen ist denn das Kollektiv? Bei den Frühgeborenen ist es inhomogen und das ist natürlich auch bei den Patienten mit hypoxischer ischämischer Enzephalopathie so. Selbst wenn die sich alle entsprechenden Leitlinien mit ihrer HEE 2 oder 3 überhaupt erstmal für die Hypothermie-Therapie qualifiziert haben. Aber auch da sind ja welche dabei, die sowohl MRT-technisch und klinisch eigentlich in einem sehr guten Zustand und entlassfähig sind. Und es gibt welche, die eine schwere Schluckstörung haben und sekretbedingt noch einen intensivmedizinischen Überwachungsbedarf. Und die profitieren natürlich eher noch zusätzlich von der Therapie bei uns. Die Frage, ob die eigentlich ganz gut aus diesem Prozess der perinatalen Asphyxie herauskommen, noch einen zusätzlichen Nutzen haben, ist wissenschaftlich leider noch nicht beantwortet. Also das ist etwas, was man noch überprüfen muss. Wobei wir natürlich wissen, dass wenn man jetzt so den Goldstandard nimmt, die motorische und kognitive Entwicklung mit 2 oder 6 Jahren, wenn man jetzt überprüfen will, immer das Dilemma hat, dass natürlich so viele Kofaktoren, vor allem psychosozialer Natur, kommen, dass die Überprüfung dieser Fragestellung schon per se wissenschaftlich sehr schwierig möglich sein wird. Und ob man jetzt ein Kollektiv machen kann, das Kollektiv, einen Arm mit und einen Arm ohne. Ich glaube, das gelingt selten, weil wir ja noch die Zusatzaufgabe haben, die Eltern überzeugen zu müssen, sich länger einem stationären Aufenthalt zu stellen. Was ja gerade, wenn die schon wieder relativ gut sind, eine berechtigte Herausforderung ist. Also auch von den Eltern, die stellen ja die Frage, was hilft es meinem Kind? Und die müssen wir auch beantworten. Aus unserer Sicht natürlich. Also wir sind überzeugt, dass das einen Plus bringt, aber der Nachweis wird sehr schwierig zu führen sein.
Ja. Ich habe gerade gemerkt, wir sind ja schon ziemlich tief in das Thema eingestiegen. Vielleicht können Sie nochmal den Hörern oder Hörerinnen, die jetzt Kreischer, Zechwitz noch nicht so kennen, die Bavaria-Kliniken, ganz kurz vorstellen, wie das überhaupt aussieht. Also wie groß, wie viele Betten haben Sie insgesamt?
Also nominell haben wir registriert 120 Betten, können aktuell ungefähr, also glaube ich, maximal 100 Patienten betreuen. Das ist aber für die gesamte Einrichtung. Die Stationen für die Säuglinge, die liegen auf 2
Kinderklinik, Stationen. Für die ganze Kinderklinik.
Die ganze Kinderklinik, ja. Auf den Kinderbereich der Klinik war ja Kreischer-Checklist. Also mit den Worten immer so ein bisschen länglich bei uns. Und der Bereich, in dem die Kinder unter einem Jahr liegen, da gibt es 2 Bereiche. Das eine ist so eine Art intensivmedizinische Station mit 6 Einheiten für Patienten, die noch tatsächlich einen maschinellen Atemunterstützungsbedarf haben. Und einen Bereich mit 12 Betten, den wir demnächst auf über 20 Betten erweitern können, in dem Patienten, die noch ein zentrales Intensivmonitoring brauchen, aber keine mechanische Atemhilfe mehr, mit betreut werden können. Dort arbeiten Pflegekräfte, die größtenteils noch die Kinderkrankenschwester-Ausbildung haben, ein Teil von denen auch über die Intensivweiterbildung verfügt und die gut in der Lage sind, pflegerisch mit diesen Komponenten zurechtzukommen. Wir haben 2 Neonatologen, die sich um die Kinder kümmern und natürlich noch Assistenzärzte in Weiterbildung, wie in jedem Haus, die sich in der Betreuung dieser Patienten mit beteiligen. Was uns aber eigentlich ausmacht, ist natürlich die Therapie. Das heißt, wir haben, wenn die Kinder pro Tag vielleicht sagen wir mal, ihre halbe Stunde Arztkontakt haben, ihre 2 bis 3 Stunden Pflegeunterstützung, je nachdem, was die Eltern auch noch für ein Bedürfnis haben, dann haben die sicherlich in der Summe pro Tag 2, 3 Stunden zusätzlich noch Therapie, soweit die eben überhaupt in der Lage sind, eine hohe Therapiemenge annehmen zu können von den verschiedenen vorher schon genannten Disziplinen. Die Aufenthaltsdauer ist unterschiedlich, also es gibt Patienten, die nur 2 Wochen da sind, wenn die Aufgaben erledigt sind und die psychosozialen Umstände das erlauben, können die nach Hause gehen. Und es gibt welche, die so schwer betroffen sind oder wo die psychosozialen Umstände schlecht sind, zum Beispiel keine pädagogisch ausreichend befähigten Eltern, die dann umständlich auch mal 2 oder 3 Monate bei uns bleiben, was aber nicht die Regel ist. Die mittlere Liegedauer ist circa bei 30 Tagen. Jetzt über alle Patienten, die sich eben aus dieser großen Spannweite damit errechnen. Wir können Eltern mit aufnehmen, das ist auch unser Ziel. Also wir können nicht nur, sondern wir wollen. Zumindest ein Elternteil ist immer sozusagen mit eingeplant, weil wir ja neben den Kindern selber noch einen Bildungsauftrag haben für die Angehörigen und gerne die Fähigkeit, entwicklungsfördernd mit den Kindern umzugehen, nach Hause mit verlagern möchten, weil ja die Therapiehäufigkeit und Effektivität mit der Anzahl der Einzeleinheiten, auch wenn es die Eltern machen, natürlich steigt. Also deshalb sind die bei uns ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und teilweise gelingt es uns auch eine zweite Begleitperson mit aufzunehmen. Also das ist so unser Standard, den wir haben. Bezahlen tut es natürlich die Krankenversicherung und
die. Und wenn man jetzt nochmal die Kinder, die da besonders von profitieren, hat man gesagt, Frühgeborene unter Umständen, also jetzt nicht jedes Frühgeborene an sich, sondern die ein bisschen kränker sind und die mit hypoxisch-ischämischer Enzephalopathie, wie würden Sie das Klientel noch sehen, die davon profitieren?
Ja, also Also wenn ich so zurückdenke an meine Zeit auf der Neonatologie-Intensivstation, würde ich sagen, eigentlich alle, zumindest schwer neurologisch beeinträchtigten Säuglinge mit Unterstützungsbedarf, der eine Herausforderung für die Angehörigen darstellt, qualifiziert sich eigentlich für so eine stationäre neurologische Rehabilitation. Also das ist sicherlich so das Kerngeschäft, das wir haben. Wir sind eine neurologische Rehabilitationseinrichtung und möchten da auch den Hauptteil unserer Arbeit leisten. Wer in diese Kategorie fällt, das ist ein bisschen eine Definitionssache. Also das Spektrum ist sicherlich weit. Die Frühgeborenen gehören dazu, die Patienten mit HIE, aber natürlich auch die Patienten mit angeborenen Fehlbildungen oder komplexen Syndromen. Also bei den angeborenen Fehlbildungen denkt man da vor allem auch an welche, die definitiv neurologische Folgen haben. Also da mag man mal an die Herzpatienten denken, also die Kinder mit kongenitalen Vizien und den dazugehörigen operativen Interventionen, Maschinen-OPs. Das sind sicherlich welche, die da auch von profitieren. Das ist auch schon zunehmend auch ein Feld der Beforschung in der Kinderkardiologie, die bisher ja die Nachsorge und die neurologische Aufgaben noch so ein bisschen auf die lange Bank geschoben haben. Das hat auch geändert, glücklicherweise. Der zweite Bereich, wo man sagen würde, das sind wirklich welche, denen das hier helfen könnte, sind Säuglinge mit psychosozialen Zusatzherausforderungen. Also wenn die Eltern einen Mangel an finanziellen Ressourcen haben, um Angebote realisieren zu können. Wenn die Eltern selber kognitiv beeinträchtigt sind oder wenn ausgeprägte Sprach- und Kulturbarrieren bestehen, die Anleitung der Eltern normalen akutstationären Setting erschweren. Das sind auch noch klassische Aufgabenstellungen für uns, weil da ja meistens mehrere Aufgaben zusammenkommen. Und das ist so das klassische Klientel. Also ich würde es gar nicht so sehr an dem einzelnen Indikationen, Krankheitsbildern festmachen, sondern eher an dem Bedarf neurologisch, psychosozial. Und manchmal haben wir auch welche, die einfach nur der Hauptversorger nimmt, meistens die Mutter, ja, wie es halt üblich ist, noch stark verunsichert sind und die sich einfach nicht vorstellen können, zu Hause alleine zurechtkommen. Also da haben wir ja auch, es macht zwar nicht die Masse aus, aber sicherlich, sagen wir mal, 5% von Konstellationen, wo das der Hauptgrund ist, was den Einweiser bewegt, die Kinder zu uns in die Rehabilitation zu schicken.
Okay. Und wie kann ich, also ich habe eine Vorstellung, was die Kinder für Therapien bekommen. Was kann ich mir vorstellen oder wie können Sie es erklären, was die Eltern für Angebote haben?
Ja, wie gesagt, die Eltern sind für uns sehr wichtig. Also wenn die Kinder aus der Akutklinik zu uns kommen, müssen wir erstmal erfragen, welche Kompetenzen in der Versorgung ihrer Kinder sie schon erworben haben. Da ist die Spannweite sehr, sehr groß. Also es gibt, ist ein bisschen klinikabhängig, aber auch elternabhängig. Und es gibt welche, die haben ihr Kind noch nie gewickelt, wenn die zu uns kommen, obwohl das 3 Monate im Krankenhaus war. Also da ist die Aufgabenstellung schon relativ klar und das, was wir mit den Eltern machen, auch. Die pflegerische Unterstützung ist flexibel gestaltet, die reicht von 100% Versorgung bis 0% Versorgung. Wir versuchen eben, die Eltern zu befähigen, die manchmal auch unter Umständen wirklich komplexen Bedienungsanleitungen der Kinder zu verstehen und die Signale zu erkennen und damit umgehen zu können. Also das ist ein großer Arbeitsauftrag, den wir mit den Eltern machen und wo die Schwestern hier auch im Laufe der Jahre gute Kompetenzen in der Vermittlung erworben haben. Wir leisten eine strukturierte Anleitung in der Therapie für die Eltern, weil wir ja wollen, dass die zu Hause Therapieelemente in den Alltag integrieren. Man kann ja bei jeder Wickeleinheit, die man mit den Kindern macht, noch zusätzlich eine sensorische Stimulationseinheit mit einbauen. Und die Masse und die Anzahl der täglichen Fördereinheiten ist natürlich genau der Faktor, der die Effektivität von Therapien ausmacht. Da gibt es auch gute wissenschaftliche Untersuchungen dazu, die das stützen. Da mag jetzt also Beispiele dafür wären die Anleitung in der Wolter-Therapie, in der General Movement Imitationstherapie, die Nutzung von Intraakt-Elementen oder von verhaltenstherapeutischen Therapieelementen, die wir da zusammen mit der Psychologie den Eltern vermitteln. Wie kann ich mit den Signalen, die mein Kind gibt, adäquat umgehen, damit hinterher eine entwicklungsfördernde Maßnahme rauskommt? Wir leisten für die Basissachen in der Pflege, also Baden, Füttern, medizinische Versorgung, Medikamente aufziehen, Beratung. Wir leisten psychosoziale Unterstützung, sozialdienstliche Beratung. Wie kommen wir finanziell über Runden? Wie gehe ich mit dem Arbeitgeber um, der eine Begrenzung setzt für den Vater, obwohl ich den eigentlich brauche, wenn ich nach Hause komme? Brauche ich eine Haushaltshilfe? Brauche ich einen Grad der Behinderung? Brauche ich einen Pflegegrad? Oder brauche ich eine längerfristige psychologische Unterstützung? Das sind noch Aufgabenfelder, die auch für die Eltern mitgeklärt werden, wo entsprechend qualifiziertes Personal, Sozialpädagogen, Psychologen zur Verfügung stehen, um das abzuarbeiten. Von der Verwaltungsseite her ist natürlich, ist immer, ich habe mal versucht, so ein Formular für die, das war glaube ich ja Fahrtkostenerstattung oder sowas auszufüllen, ja. Krankenkasse. Das hat 7 Seiten umfasst. Und wir haben ja ganz viele Prozesse, die mit dem Kostenträger im Zusammenhang stehen. Und einen Großteil dieser Aufgaben übernehmen wir. Also die Last, die Eltern haben, wenn die nach Hause gehen, die vielleicht in anderen Bereichen die sozialmedizinische Nachsorge mit angeht, übernehmen wir hier und nehmen den Eltern einen Großteil dieser Kommunikation, die manchmal Expertenwissen erfordert und damit adäquat umgehen können, den Eltern ab. Was wir noch ermöglichen, ist für viele Eltern auch wichtig, also das spiegeln die Eltern auch wieder, wenn man dann die Abschlussgespräche macht am Ende der Rehabilitation, dass die Exposition zu anderen Müttern in ähnlicher Situation, die kränker oder gesünder sind, je nachdem, was für Fragestellungen die Angehörigen mitbringen, dass dieser Austausch in der Eltern-Peer-Group ein ganz wichtiger Aspekt ist, der psychisch stabilisierend auf die Eltern wirkt. Ich bin nicht alleine mit meiner Problemstellung, es gibt auch viele andere. Das ist eine entlastende Wirkung, die man, auch wenn das natürlich im Akutkrankenhaus auch vorhanden ist, aber die volle Realisation im Umgang mit dem eigenen Kind und den Fragestellungen, die sich in der Simulation des häuslichen Lebens in der Reha ergeben, werfen natürlich ganz andere Fragen auf, als es in der Akutmedizin der Fall ist, eher um Überlebensfragen, medizinische Dinge, Prognosefaktoren geht und gar nicht so sehr um das Alltagsleben.
Das ist schon spannend, weil Sie gerade auf diese Dokumente hingewiesen haben. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit dem Sozialamt irgendwie gehabt, wo ich erzählt habe, dass es ja doch relativ komplex ist, diese Ausfüllen der Dokumente. Und da kam dann die Antwort, ja, aber das machen doch die meisten. Und dann habe ich erstmal klar gemacht, dass viele dabei Unterstützung bekommen und man da fast studieren muss, um diese Zettel auszufüllen. Das ist so wirklich auch eine Unart mittlerweile geworden, ja.
Ja, ist vielleicht auch ein bisschen eine deutsche Spezialität, das weiß ich nicht. Ich habe noch keine anderen Systeme kennengelernt außerhalb. Ein Element, das wir noch zusätzlich haben oder jetzt neu eingeführt haben und zusätzlich und das zunehmend mehr nutzen, ist es der Belastungserprobung. Also selbst wenn wir Patienten haben, die einen hohen Versorgungsaufwand haben, dann können wir in Rücksprache mit dem Kostenträger die vielleicht mal für 1 oder 2 Tage nach Hause schicken, um zu gucken, ob die mit dem, was sie hier gelernt haben, unter den häuslichen Bedingungen zurechtkommen. Also das ist vielleicht ein Tribut an die Erfahrungen der spezialisierten Palliativversorgung, die ja auch feststellen müssen, dass alles, was man sich in der Klinik, im Kliniksetting überlegt hat, nicht unbedingt zu Hause funktionieren muss, sodass dieses Element noch eine weitere Ergänzung ist zu dem, was wir den Eltern anbieten können auf dem Weg in die häusliche Versorgung.
Ich habe das gerade gehört von, weil Sie gerade gesagt haben, andere Systeme kenne ich nicht, von einer Kollegin aus Lettland. Da ist es ziemlich einfach, Kindergeld zu beantragen. Da kriegt jede Mutter, also die kriegen eine Meldung von einer Geburtsklinik, dass das Kind auf die Welt gekommen ist. Die kriegen dann also eine kurze E-Mail und sollen die Kontonummer angeben und damit ist alles erledigt für das Kindergeld. Ne? Und die haben vieles aus dem deutschen System übernommen und die haben damals gesagt, naja, aber das deutsche System können wir uns in dieser Komplexität gar nicht leisten. Wir müssen es digitalisieren und dadurch ist es dann viel einfacher geworden. Also ich glaube, man kann da manches schon verbessern an unserem System. Naja. Aber deswegen auch gleich meine nächste Frage. Wenn jetzt Ärzte zuhören und sagen oder Ärztinnen zuhören und sagen, ich habe da ein Kind, wo ich denke, das könnte ich da zu Ihnen schicken. Wie ist es am besten? Also was müssen die machen?
Ja, also das Kind muss erstmal ein paar Voraussetzungen erfüllen, dass es herkommen kann. Also es muss eine ausreichende medizinische Stabilität haben. Es bringt nichts, Kinder zu uns zu verlegen, wo man nach 2 Tagen feststellt, dass die doch noch akute Bedarfe haben, die nur in der Akutmedizin abgedeckt werden können. Das heißt für die Atmung, dass sie entweder eine TK, also eine Trachealkanüle, maschinelle Beatmung haben oder nicht-invasive Beatmungsverfahren und darunter stabil sind. Also Stabilität heißt auch, dass man mindestens über mehrere Tage einen gleichbleibenden Sauerstoffbedarf hat. Hm. Eine Hyperkapnie, die nicht jeden Tag eine Entgleisung darstellt und eine Korrektur der Unterstützungsparameter. Die Patienten müssen kreislaufstabil sein, also es ist bei Säuglingen sicherlich gut, wenn die keine Katecholamine mehr haben und eine stabile kardiale Funktion. Wir hatten in der Vergangenheit auch Patienten aus Herzzentren, wo die kardiale Funktion nicht stabil war und die halt dann manchmal, also sich die kürzeste Rückverlegung war nach 2 Stunden. Okay. Das ist dann etwas, was schon auch vorab geprüft werden muss oder wenn es in einem palliativen Setting ist, dann wo eben abgesprochen werden muss. Also das ist eine Grundvoraussetzung. Weil gerade jetzt in dem Klientel der neonatologischen Stationen, es sollten keine operativen Eingriffe mehr anstehen. Da gibt es ja auch banale Geschichten, wie zum Beispiel mal eine Leistenhernie, die noch gemacht werden muss. Also entweder muss die schiebbar sein, auf einen sicheren Zeitraum später, oder es muss halt gemacht werden, bevor das Kind verlegt wird. Zusätzlich kommen noch so Faktoren wie spezielle Diagnostik. Wir können zwar sehr viel machen, also wir haben das gesamte Laborangebot ähnlich genauso wie Sie. Wir können sonografieren, echokardiografieren, Röntgen, CT machen, HNO-ärztliche Untersuchungen, gesamte Elektrophysiologie-Palette. Wir können Retinoskopie für die ROP-Nachsorge anbieten. Aber alles, was darüber hinausgeht, sollte abgearbeitet sein. Also das sind so die medizinischen Prüfungen. Qualifiziert sich das Kind für den Übergang raus aus der Akutmaximalversorger hin zu uns? Dann muss man natürlich noch einen Antrag, also die Eltern müssen einverstanden sein, ist auch wichtig. Also man kann sich ja viel denken als Arzt. Es wäre toll, wenn die Eltern mit dem Kind jetzt in die Reha gingen. Und die Bereitschaft der Eltern ist etwas, was auch frühzeitig mit angegangen werden muss. Das kann man ja parallel zu dieser medizinischen Prüfung machen. Und der nächste Schritt wäre eigentlich dann ein Antrag an den Kostenträger. Da gibt es verschiedene Wege. Man kann das entweder mit dem Sozialdienst zusammen machen, die einen Antrag da stellen. Die Sozialmitarbeiter in der Akutkliniken kennen sich dann in aller Regel auch sehr gut aus und können das so machen. Oder man kann auch, wenn das komplexer ist, oder bei einzelnen Krankenkassen ist es auch möglich, dass man uns einfach nur den Arztbericht schickt und wir diese Kontaktaufnahme und die Kostenübernahmeerklärung mit dem Kostenträger machen. Okay. Das heißt, entweder stellt man einfach den Antrag oder man nimmt mit uns Kontakt auf, gerne auch ärztlich im 1-zu-1-Kontakt und bespricht die Situation und berät dann, wie man den weiteren Vorgang gestaltet. Was wir noch anbieten können und ja mit Ihrer Klinik auch teilweise nutzen, weil das halt räumlich nah ist, dass wir einen Vorabbesuch eines Elternteils oder beider Eltern haben, die sich unsere Einrichtung angucken, denen wir unsere Vorgehensweise, unsere Einschränkungen und Möglichkeiten erläutern und die sich dann entscheiden. Da muss man aber sagen, dass wir zurückblickend von allen, die jemals gekommen sind, eigentlich alle aufgenommen haben anschließend. Also da gab es keinen, der von den Eltern, der gesagt hätte, nachdem er das zu uns gesehen hat, auch live, das ist jetzt für uns nichts und wir wollen hier nicht herkommen. Also das ist dann schon, denke ich, ohne dass ich jetzt da viel erzähle, ich mache ja da nicht viel. Also die meistens mit der Pflege und irgendwelchen Eltern und gucken sich die Räumlichkeiten an und das war's. Dass die doch sehen, dass es hier mehr Freiheitsgrade bedeutet für sie, mehr Möglichkeiten selber eingreifen und was tun zu können und dass die verstehen, was unser Auftrag in der gesamten Situation ist. Also das wäre so. Medizin, Eltern und Kostenträger sind so die,
was man arbeiten sollte, bevor man. Perfekt. Sehr schön. Jetzt hat man ja so als therapeutische Maßnahmen, Bobert Wolter und so Physiotherapie kennt man immer noch so ein bisschen. Jetzt hatten Sie gerade erwähnt, General Movements Simulation Therapy oder nicht Simulation Therapie, sondern General Movement Simulations.
Imitationstherapie,
genau, so rum. Was kann ich darunter verstehen?
Also die Frau Einspieler und der Herr Prechtl haben ja schon vor längerer Zeit, das ist, glaube ich, Mitte der 90er Jahre, gesehen, dass die Bewegungsmuster der Kinder unter 16 Wochen noch sehr hirnstammbetont sind, automatisiert, reflexhaft und wenig mit der Spontanmotorik und Willkürmotorik zu tun haben, die man nach diesem Alter hat. Dieses Bewegungsmuster ist sehr variabel und wird von verschiedenen Dingen beeinflusst, also von der Grundmuskelspannung, von sensorischer Wahrnehmung, von der Zimmertemperatur und Faktoren. Und das variiert diese Bewegungen und macht die im Idealfall, wenn das gesunde Kinder sind, sehr variabel, was Geschwindigkeit, Bewegungsausmaß und beteiligte Körperteile betrifft bei der Bewegung. Bei Patienten, die neurologisch beeinträchtigt sind, wo die Wahrnehmung beeinträchtigt ist, die Wahrnehmung der Muskelspannung, die akustische oder optische Wahrnehmung oder die überhaupt mit ihrer Eigenregulation noch Probleme haben, fallen diese Rückfeedbackschleifen für die Modulation der Bewegungsvielfalt weg. Und die zeigen ein sehr monotones Bewegungsmuster. Also das sind Erkenntnisse, die schon alt sind, 90er Jahre. Und sehr unbefriedigend war immer, dass man das zwar erkennt, dass was nicht in Ordnung ist, aber keinen Handlungsspielraum hatte. Sodass natürlich da automatisch die Idee aufkam, ähnlich wie das ja auch Reuter und Bobert gemacht haben. Die haben gesehen, es gibt auslösbare Reflexe, wir lösen die einfach immer wieder aus, dann wird es schon gut. Ist jetzt die Idee gekommen, na, wir imitieren einfach dieses sehr variable Bewegungsbild, indem wir passiv die Hände so führen, dass der Input aus Muskeln und Sehnenspannungsrezeptoren möglichst gut und vielfältig stimuliert wird, sodass die verbliebenen Möglichkeiten der Wahrnehmung bestmöglich genutzt werden können, um diese normale, ausgeprägte Bewegungsvielfalt der Kinder zu erhalten, soweit es eben geht, oder herzustellen, wenn sie verloren gegangen ist. Und diese General Movement Bewegungen sind ja schon bei 28 Wöchern auch Intrauterin schon darstellbar zum normalen Bewegungsrepertoire dieser Kinder. Also da wäre es dann tatsächlich eine Art Rehabilitation, weil ja diese ehemals hoffentlich gesunden Bewegungsmuster wiederhergestellt werden. Und diese Methode ist jetzt noch neu. Die ist, wenn man jetzt unser Verständnis der Entwicklung des motorischen Systems betrachtet, den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen trägt sie mehr Rechnung als diese Therapien, die Reuter und Bobert entwickelt haben, die an einem anderen Verständnis von Hirn- und Bewegungsentwicklung noch zugrunde liegen. Da hoffen wir, dass die wissenschaftliche Überprüfung ist gerade so in Arbeit, aber ich von der Theorie her müsste das eigentlich ein Therapieverfahren sein, das zumindest ergänzend dort noch einen Zusatzbeitrag leisten kann.
Hört sich spannend an. Noch eine Frage bezüglich, wir hatten ja uns vorhin schon unterhalten bezüglich der Kinder mit HIE. Welche Ansätze gibt es da? Also was kann man da noch machen?
Ja, das ist auch da, bei uns teilen sich diese Patienten so in zwei Gruppen aus. Ich nenne die immer die Plus- und die Minus-Varianten. Also die Plus-Varianten sind diejenigen, die in aller Regel eine ausgeprägte Basalganglienschädigung haben, wo die Kontrolle von Impulsen, entweder von außen, also sensorischen Impulsen von außen oder eigenen Körpererfahrungen schlecht ist und die auf jeden sensorischen Input mit einer ausgeprägten auch motorischen Aktivierung und Unruhe reagieren. Also da sind dann Elemente wie Musiktherapie, Klangwiege, Pucken, physiotherapeutisch auf jeden Fall nicht weiter, sondern Dinge, die sanft und soft sind, die eher so propriozeptive Erfahrungen, Lagungstherapie, die da sinnvoll sind. Also da kann man jetzt, wenn man die verschiedenen Therapiedisziplinen durchgeht, regulationsfördernd, beruhigende Elemente mit einbauen. Die anderen Patienten sind die, die Sie vielleicht auch kennen, man schaltet die Sedierung ab, die werden nicht munter, also die Minusvarianten, wo dann genau das gegenteilige Programm notwendig ist, also die dann in allen Bereichen, allen Therapierichtungen stimulierende Maßnahmen bekommen, eben Reuter-Therapie, ihre General Movement Imitationstherapie, die sensorisch starke Reize bekommen und auch brauchen, manchmal auch intraoral zum Beispiel, die brauchen wirklich den Finger, der da ist und deren starken Reiz gibt für die Zunge, damit sie wissen, aha, jetzt muss ich meine Aufmerksamkeit darauf richten, damit wir was machen. Und das wären die Elemente. Das heißt, wir haben ein Set von Handlungsmöglichkeiten, therapeutischen Handlungsmöglichkeiten, das sehr breit ist, in diesem Werkzeugkasten. Und je nachdem, was der Patient braucht, packen wir dieses oder jenes aus. Für die Patienten mit HIE gibt es eben diese zwei Gruppen, die Überstimulierten oder die eher Aktivierung benötigen. Und darauf stimmen wir unser Programm dann individuell ab, sodass man keine allgemeine Handlungsempfehlung sagen kann, der HIE-Patient, der braucht X Einheiten dieses, Y Einheiten das, sondern das bleibt wirklich dem Patienten überlassen. Und es ist sehr erstaunlich, dass diese Patienten mit ähnlicher Anamnese doch sehr unterschiedliche Erholungsverläufe haben und unterschiedliche Bedürfnisse, was die Therapie betrifft.
Super, das war sehr anschaulich. Haben Sie jetzt irgendwas, wo Sie sagen, das ist eine ganz neue Entwicklung, die ist so seit ein, zwei Jahren irgendwie verfügbar oder das ist so, was jetzt ist, ganz heiße Scheiße ist?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil ja die Rehabilitation und die Effekte rehabilitativer Maßnahmen wird ja relativ wenig beforscht.
Ja.
Wenn man jetzt die Forschungsergebnisse insgesamt oder mal sich an die letzten fünf Kongresse erinnert, was da kam, dann denke ich, ist so ein Ding, das relativ gut untersucht ist, sind musiktherapeutische Verfahren.
Okay.
Es sind entwicklungsfördernde Pflegemaßnahmen untersucht und erforscht. Und die Erkenntnis, dass es clever ist, verschiedene Dinge zu kombinieren, ist auch nicht wirklich neu. Ist aber, wenn man jetzt so die Entwicklung der letzten 10 Jahre in der Literatur über Frühinterventionsmaßnahmen bei Säuglingen betrachtet, sicherlich die Erkenntnis schlechthin, dass eine Kombination aus sensorischen, motorischen Maßnahmen, Anleitung der Eltern, zusätzlicher Möglichkeiten der Eltern zu Hause erinnert zu werden, was zu machen. Da gibt's, also man kann ein Video mitgeben, man kann ein Buch mitgeben, man kann ein Tagebuch führen lassen, was noch einen aktiven Aspekt hat, oder man kann auch Online-Elemente mit einführen, also so eine Videosprechstunde, Erinnerung oder nochmal irgendein Video machen und schicken, weil das die Therapie-Adhärenz natürlich fördert und die Eltern auch erinnert, noch was zu machen. Und diese multimodalen Ansätze, wenn man die, also jetzt die letzten 5 Jahre guckt, was ist an neuen Methoden entwickelt worden, dann sind es in aller Regel Kombinationsmodelle, die alle diese Elemente zusammen poolen und als Gesamtpaket verkaufen. Und das ist sozusagen das Package, das momentan zu spüren gilt. Keine Einzelmaßnahme, keine Einzelmethode, sondern Kombinationsmethoden, die die pädagogischen Bedürfnisse und Erfordernisse im Umgang mit den Eltern mit berücksichtigt.
Das war ein spannender Einblick. Herr Faes, wir sind schon fast am Ende. Jetzt geht meine Frage immer ein bisschen in die Zukunft zum Abschluss, wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen zum Podcast. Was ist da bis dahin passiert oder in welche Richtung geht's noch weiter? Was denken Sie?
Ja, also gibt's jetzt viele Dinge, wo ich hoffe, dass sie so kommen.
Okay.
Ja. Wenn man nicht genau beweisen kann, dass es so geht.
Ja, ja.
Aber der Trend geht schon in diese Richtung. Also Familienintegration ist sicherlich nochmal ein Punkt. Wenn Vater und Mutter geschult sind, ist es besser, als wenn nur die Mutter geschult ist. Das ist eine rein zeitliche Angelegenheit. Und die Mitaufnahme von Begleitkindern ist ja ein Hemmnis, das immer wieder verhindert, dass Eltern länger hier bleiben können oder überhaupt kommen können. Und wir hatten das vor Covid die Möglichkeit, das zu machen. Das ist jetzt strukturell verloren gegangen erstmal, aber ist sicherlich etwas, an dem wir jetzt mit im Rahmen der Möglichkeiten wieder versuchen, da voranzukommen. Und das ist nicht nur bei uns so, sondern wenn wir jetzt gerade mal Modellprojekte auch in der Neonatologie angucken, das, was ja zunehmend wieder mit an Gewicht bedingt. Also, also als ich angefangen habe in Neonatologie, da durften die Begleitkinder natürlich noch gar nicht kommen, ist ja klar. Das ist Gott sei Dank schon anders und dieser Trend, denke ich, wird sich fortsetzen. Die Nutzung multimodaler Therapieansätze insgesamt sowohl im akutstationären Setting, so wie Sie das ja auch schon machen, Sie haben Therapieelemente mit der Physiotherapie, Sie haben Ihr Familiennetz mit den Schulungsaspekten, Sie haben Ihren Peergroup-Aspekt und das ist etwas, was sowohl Sie machen, als auch die Rehabilitation sicherlich noch mehr machen wird. Dort sehe ich Video- und Online-Support-Elemente und E-Learning-Elemente für die Angehörigen auch noch im Kommen als ergänzendes Element. Also das ist sicherlich etwas, was mit der Zeit noch mehr kommen wird. Da brauchen wir jetzt aber kein Hellseher sein, glaube ich, um diesen Trend zu erahnen zu können, weil es ja auch kostentechnisch eine elegante und auch sicherlich effektive Methode ist. Was noch, denke ich, sich verändern wird, ist die Verzahnung mit dem Zuweiser, den Nachbehandlern und die feste Integration von Frühinterventionselementen in den Behandlungspfad. Also Behandlungspfad ist ja jetzt etwas, was Sie besonders pflegen, was aber sicherlich auch in der Kinderchirurgie zum Beispiel in der Summe deutschlandweit oder auch in der Kinderkardiologie an Bedeutung gewonnen hat. Und der Stellenwert rehabilitativer Maßnahmen innerhalb von Behandlungspfaden, denke ich, ist etwas, was sicherlich in der Zukunft ausgebaut werden kann und auch ansatzweise schon wird. Also das ist auch noch etwas, was ich erwarte. Wenn man jetzt sagt, was wird sich der Herr Faes denn noch wünschen, was die Zukunft bringen sollte, was vielleicht sinnvoll wäre, dann wäre natürlich, für die Erwachsenen gibt es schon, da gibt es in Ulm dieses fantastische Zentrum für universitäre Rehabilitation im Erwachsenenalter, die auch mit der Überprüfung, welche Maßnahmen sind denn effektiv, in einem Setting arbeiten können, das tatsächliche Forschung auf einem hohen Niveau ermöglicht. Und so etwas wäre auch noch für die Pädiatrie oder Neonatologie wünschenswert, dass man eben diese bisher, wir denken, das hilft und es könnte helfen, dass man das überführt in eine Situation, wo man sagen kann, hier lohnt sich der Aufwand für die Eltern und inhaltlich und finanziell, um bestimmte Ergebnisse erreichen zu können. Das wird nur mit Forschung lösbar sein und mit qualitativ hochwertiger Forschung. Da gibt es bisher noch nichts, obwohl einzelne Therapieverfahren ja in einzelnen Kliniken unter bestimmten Ansätzen schon mit untersucht werden. Aber gerade was die stationäre Rehabilitation betrifft, es eben noch keine Daten gibt, ob das denn unterm Strich wirklich was ausmacht.
Ja, das ist ein spannender Effekt, ne? Oder ein spannender Fakt, dass so wenig wirklich richtig gut evidenzbasiert ist. Man hatte mal den Eindruck, und das hört sich auch sinnvoll an, aber wenn man denn mal genauer guckt, wie viel wir wissen oder wie wenig wir wissen, ist man immer wieder erstaunt.
Ja, es gibt Untersuchungen für die spastische Zerebralparese in den ersten 3 Lebensjahren, welche Methoden da wo helfen. Unterm Strich war das relativ enttäuschend, muss man da sagen. Also wie gesagt, muss man aber aufpassen, weil die psychosozialen Faktoren, die Therapieadhärenz, je länger das Ganze der Beobachtungszeitraum ist, desto größer ist die Rolle, die
Okay. Herr Fares, vielen Dank. Haben Sie auch zufällig eine Publikation mitgebracht, die Sie unseren Zuhörern empfehlen?
Ich habe natürlich immer alle im Kopf, ne?
Ja, perfekt.
Also es gab ja, glaube ich, das war 2000, weiß gar nicht ganz genau, 18 oder sowas, von der Frau Spittel, den ersten Review zu den Early Interventions bei ehemaligen Frühgeborenen. Das hat noch eine Nachfolgearbeit, wo der Erstautor ein gewisser Mensch namens Orton ist und das 2024 erschienen ist in der Cochrane Database und heißt Early Development Developmental Intervention Programs Provided Post-Hospital Discharge to Prevent Motor and Cognitive Impairment in Preterm Infants. Das ist jetzt natürlich bezogen auf eine sehr homogene Gruppe der Frühgeborenen, aber das ist eigentlich so von der Methodik her eine sehr gute Arbeit, die versucht, die Effektivität einzelner Therapieelemente und Interventionsmöglichkeiten mit den vorhandenen Daten erstmal zu beurteilen und die stellt vielleicht auch die richtigen Fragen, wo man weiter gucken könnte. Also das ist jetzt sicherlich die Arbeit, wo ich sagen würde, von allem, was wir heute besprochen haben, fasst es ganz gut zusammen und bietet einen ganz guten Überblick über das Gesagte.
Super, vielen Dank. Wir werden die verlinken, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen das auch finden und dann sich noch etwas tiefer in das Thema einarbeiten können. Damit sind wir am Ende, Herr Fares. Sie sind jetzt schon einige Jahre als Chefarzt tätig und wenn ich den Podcast beende, möchte ich den mit einer Frage beenden. Wenn Sie zurückblicken, welche Empfehlungen wollen Sie unseren Zuhörern oder Zuhörerinnen, die ja zum großen Teil noch am Anfang ihrer Karriere stehen, gern mitgeben?
Ja, auch da habe ich natürlich echte Wünsche. Es ist immer gut, vor der Entlassung an die Rehabilitation zu denken, vor allem, wenn man nicht entlastbare Patienten hat. Also da ist der Punkt, wo man einfach mal den Schalter umlegen könnte und überlegen, ob nicht die Alternative für die Kinder gewinnbringend sein könnte. Was ich noch gut fände, ist eher so eine medizinethische Angelegenheit, dass die Neonatologen in Ausbildung vielleicht mal einen gewissen Zeitraum in einem SPZ oder einer Säuglingsrehabilitationseinrichtung verbringen und physisch erfahren und auch in den Gesprächen mit den Angehörigen, was denn das Leben nach der akutmedizinischen Versorgung und der Rettung des Lebens denn für die Angehörigen und für die Patienten selber bedeutet. Also, dass das integriert wird in das Ausbildungscurriculum der Neonatologen. Wenn nicht schon gesagt ist, Medizinethik und Palliativmedizin sind auch für Neonatologen relevante Themen. Und auch diese Aspekte könnten, glaube ich, ausbildungstechnisch oder in der Integration auf den verschiedenen Ausbildungsebenen noch etwas verstärkt werden. Also, dass der Neonatologe in Ausbildung schon früh Kontakt hat mit der Endstrecke dessen, was sein Handeln da so bewirken kann. Und dass man vielleicht auch in der Anfangsstrecke, wenn man jetzt den Pfadgedanken hat, am Anfang des Pfades vielleicht das Ende des Pfades schon ein bisschen mitdenkt. Das wäre so die Empfehlung an die Kollegen, wenn ich jetzt so zurückblicke an meine eigene Dienste, gewusst hätte.
Super. Ich glaube, den ersten Schritt in die Richtung haben wir gemacht mit unserem Podcast, der sozusagen das Feld der Neonatologie noch ein bisschen erweitert unter diesem Aspekt. Herr Fares, vielen, vielen Dank für die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, auch ich bedanke mich für die Möglichkeit, Ihren Hörern was über die Möglichkeiten und auch die Begrenzungen der Säuglingsrehabilitation berichten zu können und hoffe, dass doch der eine oder andere vielleicht was mitnimmt davon.
Perfekt, also vielen Dank, tschüss.
Tschüss.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. ein Projekt in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Diesmal mit mehr Informationen zur Habilitation kranker Neugeborener mit Dr. Dirk Faas von der Bavaria Klinik Checkwitz-Kreischer. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, unterstützen Sie die Arbeit der DSKN mit einer Spende. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.